Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nettoschulden 10 Milliarden Valutamark. Bei dem BIP, bei dem Inlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt der DDR, kein zu hoher Betrag. Wir haben jetzt hier über 2 Billionen, also viel geringer bezogen auf den Kopf der Bevölkerung, als die Bundesrepublik damals schon Schulden hatte. Also man hätte gar nicht dieses Geschrei machen dürfen. Und wie reagiert die Regierung? Die Regierung sperrt diese Abschlussbilanz der Bundesbank. Sie darf nicht publiziert werden. Weiter wird die Lüge verbreitet. Die Medien völlig einheitlich und unkritisch verbreiten diese Lüge. Und fragen Sie mal hier rum, Leute, die werden immer noch der Meinung sein, die DDR war 1989 pleite. Ich habe also jetzt die Zahlen der Bundesbank hier drin. Sie können das auch nachprüfen. Die Quellen sind angegeben. Auf der Internetseite der Bundesbank kann das aufgerufen werden. Die Regierung Schröder hat im Jahre 1999 dieses Verbot von Kohl aufgehoben und die Bundesbank hat es also seitdem bekannt gegeben. Das ist also nur ein Punkt. Ein anderer Punkt, ich glaube, wir brauchen eine der Wahrheit entsprechende Antwort darauf, warum die DDR gescheitert ist. Und diese Antwort hat meines Erachtens am besten gegeben der niederländische Wirtschaftshistoriker Jaap Slijper in einer Publikation im Jahre 2000, wo er dargestellt hat, wie sich die Arbeitsproduktivität von Ostdeutschland oder Mitteldeutschland, der späteren DDR, im Vergleich zur Bundesrepublik entwickelt hat. Hier, ich habe hier die entsprechende Grafik drin, wo man das nachvollziehen kann. Und das ist eben die bittere Wahrheit. Die DDR hat in der Arbeitsproduktivität im Wettbewerb nicht aufgeholt, sondern verloren. Das ist die Wahrheit, die man ernst nehmen muss. Und man muss auch nach den Ursachen fragen, warum also diese neue Ordnung, die sich als alternative Ordnung verstand und die eigentlich historisch eine Epoche, wie Ulbricht sagte, voraus war, warum sie gescheitert ist an dem entscheidenden Kriterium der Arbeitsproduktivität. Und da gibt es Antworten, auf die gehe ich auch öfter ein, an bestimmten Stellen, von Fritz Behrens, der sagt, es gelang nicht, Gemeineigentum, gesellschaftliches Eigentum zu schaffen, die volkseigenen Betriebe verharrten auf dem Stand des Staatseigentums. Und sie haben deshalb auch noch die entsprechenden Nachteile, nämlich, dass die Arbeiter Entfremdungsgefühle hatten und dass eben im Grunde genommen sie nicht beteiligt waren. Wir haben es ja auch am Ende der DDR gesehen, dass die Arbeiter die Betriebe, wie die Treuhand sie ihnen wegnahmen und dem westdeutschen Kapital zuschlug zu 85%, nicht verteidigten. Während, und das ist das Interessante, die Genossenschaftsbauern mit ihren Traktoren gekämpft haben. Und es war klar, die Wiedereinrichtungspläne des Kanzlers würden keine Chance haben. Es sind nur 4% darauf eingegangen. Ich will jetzt nicht sagen, was das jetzt heute für Genossenschaften sind. Das ist ein anderer Charakter, als er früher war. Aber das ist ein ganz interessanter Unterschied, der beachtet werden muss, wenn dann irgendwann unsere Enkel neu an diese Frage herangehen, muss man bei den volkseigenen Betrieben, das anders als es im Osten oft diskutiert worden ist, die sagen, wir müssen die genau wieder so machen. Nein, da muss ein Neuansatz erfolgen, da muss nachgedacht werden, wie muss gesellschaftliches Eigentum aussehen, Gemeineigentum aussehen. Soweit dazu. Ich habe aber hier in dem Buch auch einige Dinge drin, die nachgeprüft werden können. Ich habe eine Tabelle, wo ganz eindeutig daraus hervorgeht, dass die DDR in der Auseinandersetzung oder im Vergleich zur Bundesrepublik alt dass sie da die Nase vorn hatte. Hier ist es. So. Also ich bringe ja nochmal einige Beispiele draus. Die Abschaffung des Züchtigungsrechts für Lehrer. In der DDR 1949, in der Bundesrepublik im Jahre 1973 und in Bayern 1983. Abschaffung des Paragraphen 175, jetzt ein aktuelles Thema. Bestrafung von Homosexualität. In der DDR 1968, in der Bundesrepublik 1994. Gestern ist bekannt gegeben worden, dass ein Gesetz verabschiedet werden wird. Und ich habe jetzt mal überlegt, was wären denn diese Medien, die sich ja immer wehren gegen den Vorwurf der Dresdner, sie seien Lügenmedien. Was werden denn die jetzt sagen? Werden sie denn überhaupt was von der DDR sagen? Ja, ich muss sagen, der Deutschlandfunk hat einen Satz gebracht und auch ARD in der Abendsendung um 20 Uhr. Aber was natürlich souverän wäre, wäre, dass man hier mal ein lobendes Wort sagt, dass die DDR so früh mit diesem Unrecht aufgehört hat. Das, was da gesagt wird, klingt auch noch immer wie ein halber Vorwurf. Aber es geht ja weiter. Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. DDR am 6. Juli 1950. Bundesrepublik am 17. Mai 1972. Warschauer Vertrag erkennt die Unverletzlichkeit der Oder-Neiße-Grenze an. Und erst am 16. Juni 1992 wird ein bilateraler Vertrag eine völkerrechtliche Anerkennung vornehmen. Aufhebung des Verschuldungsprinzips bei Ehescheidung. DDR 1965, Bundesrepublik 1977. Und jetzt höre ich auf, die Tabelle ist noch viel, viel länger. Aufhebung des Letztentscheidungsrechts des Mannes in allen Eheangelegenheiten. DDR 1950, Bundesrepublik 1958. Also ich glaube schon, dass das eindeutig auch zeigt, dass die DDR eben alles andere als nur verteufelt werden muss. Denn hier ist im deutsch-deutschen Wettbewerb doch auch ein Lernprozess in der Bundesrepublik, ein Lernprozess von der DDR abgelaufen. Das müsste doch irgendwann mal ausgesprochen werden.
Also bitte, ja. An diesem Punkt sei noch zu erwähnen, da hake ich mal ein, Einführung von Ganztagsschulen, ein aktuelles Thema, weil die Bildung der kleinen jungen Leute natürlich unbedingt notwendig ist, damit man auch ein funktionierendes Gesellschaftssystem später mal ernten kann. Das ist ja hier auch vielen Menschen nicht bewusst. Einführung sozusagen von Ganztagsschulen in der Bundesrepublik 2010 bis 2015 und in der DDR 1959 bis 1965. Damit aber auch genug der Daten. Wie gesagt, das ist immer so etwas Inhalt und Form. Interessant ist das Buch, weil Siegfried Prokop natürlich nicht nur eingeht auf die eben gehörten Themen, sondern viel, viel früher anfängt. Die wichtigen Fragen, die vier Mächte und die deutsche Frage in der Nachkriegszeit werden ausführlich behandelt. Wir sind dann in einem weiteren Kapitel, geht es um die Churchill-Rede in Fulton und dem danach folgenden allen bekannten Ausbruch des Kalten Krieges. Die Oder-Neiße-Grenze als Diskussionspunkt im gesellschaftlichen Widerstreit. Gründung der DDR, Frage, Errungenschaft oder Notlösung. Da gibt es natürlich auch lange drüber zu diskutieren. Brecht, Becher und die Nationalhymne der DDR. Auch das ein Thema, was ja auch in der Nachwendezeit wieder an Aktualität gewonnen hat. Stichwort Kinderhymne. So geht es also weiter in diesem Buch, nur um zu verdeutlichen, dass durchaus die Bandbreite der auch kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökonomischen Prozesse und die Beobachtung dieser Prozesse unbedingt notwendig ist, um sozusagen ein wirklich komplexes Bild mit Rede und Gegenrede auch zu zeichnen. Und die ironische Frage, warum man nicht eingeht auf die auch positiven Errungenschaften, die braucht man nicht beantworten. Das ist ganz eindeutig, denn es ist kein System frei von Ideologie. Auch das ist natürlich, wie wir gerade erleben, eine unheimliche Wahrheit im wahrhaftigsten Sinne. Eine unheimliche Wahrheit. Siegfried, du hast an einem mir ganz wichtigen Punkt des Buches, ich will jetzt nicht alle Kapitel vorlesen, es sind 24, aber einige wenige noch, du hast an einem wichtigen Punkt auch Bezug genommen auf den 17. Juni 1953, ein uns allen geläufiges Thema, und deine Erkenntnisse, die so spezifisch vielleicht nicht allen bekannt sind, sind tatsächlich lesenswert und hörenswert. Vielleicht sagst du uns einige Worte dazu.
Ja, was uns beim 17. Juni immer wieder vorgesetzt wird, sind die alten Mythen aus dem Kalten Krieg, die auf der DDR-Seite gab. Konterrevolutionärer Putsch oder konterrevolutionärer Putschversuch im Westen als Volksaufstand oder Arbeiteraufstand. Das sollte schon differenzierter sein. Aber was uns verschwiegen wird, ist, dass es eine bestimmte Zeit der Krise des Ostblocks war, wo also in einem Monat die Sowjetunion eine gänzlich andere Deutschlandpolitik als bisher betrieb. Ich würde es mit dem Schlagwort bezeichnen, der erste Versuch, die DDR zu verkaufen. Es gab ab Ende Mai die Einstellung der sowjetischen Deutschlandpolitik auf die Struktur der Westmächte, einen hohen Kommissar, Semjonow. Es gab dann die Einladung nach Moskau vom 2. bis 4. Juni, wo mitgeteilt wurde, also per Prikaz, Schluss mit dem Aufbau des Sozialismus in der DDR. Und das Nächste, was man vorhatte von sowjetischer Seite, das ist ganz klar heute belegbar, ich bin das erste Mal von Wolfgang Harich darauf aufmerksam gemacht worden, der ja in dieser Zeit damals sehr enge Beziehungen zur sowjetischen Botschaft hatte und da sehr genau Bescheid wusste. Das Nächste, was man vorhatte, war Ulbricht und Grote Wohl zu stürzen und an die Stelle eine bürgerliche DDR-Regierung zu setzen unter Ministerpräsident Kastner, der war mal Mitglied der LDPD und war zu dieser Zeit parteiloser Chef des Förderungsausschusses für die deutsche Intelligenz. Wir wissen heute aus den Memoiren von Gehlen, dass er auch Gehlen-Agent war. Das hat dann folgenden Zusammenhang. Die sowjetische Botschaft organisiert einen Aufmarsch der Arbeiter der Stalinallee am 16. Juni zum Haus der Ministerien. Und dort sollte praktisch so auf dem Höhepunkt die Garnitur Grote Wohl Ulbricht beiseite geschoben werden, um dann die neue bürgerliche Kastner-Regierung an die Macht zu bringen. Ulbricht sollte durch Hanstatt ersetzt werden. Auch Nuschke, der CDU-Vorsitzende, sollte mit eingebaut werden, wie überliefert ist. Und das funktionierte nicht, denn wie Selbmann diese Rede halten wollte, wo er dann auch sagt, wir nehmen die administrative Normerhöhung zurück, wurde von dem Tisch, der aufgestellt war, vor dem Haus der Ministerien, weggewedelt und wie wir aus Memoiren verschiedener Leute wissen, windelweich geschlagen von den Arbeitern. Und man war völlig außer sich, der Plan war daneben gegangen. In Moskau muss sonst was für ein Machtkampf gewesen sein, wo dann Beria eingesperrt wird am Ende. Und Nikita Sergejewitsch Chruschtschow endlich entscheidet, dass er der wichtigste Mann ist, der die Dinge weiter bestimmen wird. Und er nimmt dann Ende Juni die neue sowjetische Deutschlandpolitik zurück, diese versucht, die DDR zu verkaufen. Der Kaufpreis war der, dass außer der vollen Bezahlung der Reparationen auch noch 10 Milliarden Dollar gegeben werden sollten für den Wiederaufbau der zerstörten Westgebiete der Sowjetunion. Das war schon ganz, ganz interessant. Und da die Sowjetunion ja wirklich zerstört war in den Westgebieten und schwer zu kämpfen hatte, am Ende mit dem Tod von Stalin auch in einer großen Krise war, wäre das schon eine große Hilfe gewesen, sie zu stabilisieren. Das ging dann nicht mehr. Die Arbeiter haben praktisch mit ihrer Spontanität, ja, man muss es so sagen, die DDR gerettet vor dem Verkauf. Das ist die Wahrheit des 17. Juni. Denn im August muss dann die Sowjetunion die Reparationen streichen, sogar Westkredite, also Devisenkredite an die DDR ausgeben, was für sie natürlich schlimm war, denn sie musste weiterhin den Lebensstandard sehr niedrig halten, einen niedrigen Lebensstandard als die Bevölkerung der DDR im eigenen Land akzeptieren. Aber das ist die wahre Geschichte und so ist das verlaufen. Sie werden es von der Aufarbeitungsindustrie nicht hören.
Naja, an diesem Punkt muss man natürlich ironisch anfragen, die DDR gerettet. Und da komme ich natürlich als Gegenredner und sage, na sicherlich, für ein paar Jahre. Aber es lässt uns nicht darüber hinwegsehen, dass zentrale Fragen einfach in der Konzeption und in der Struktur der Nachkriegszeit angelegt waren. Im Prinzip die ganze Grundfrage, ein unheimlich einerseits wichtiges Experiment, andererseits ein Experiment mit einigen vielen und zu großen Unbekannten war, beziehungsweise zu vielen Machtspielen im Hintergrund. Dazu unter anderem gehört ein ebenso sehr interessantes Thema, und zwar der Bau des Flughafens in Berlin-Schönefeld. Das ist also nicht nur ein Thema für die heutigeren Satireblätter, sondern es ist tatsächlich auch damals schon durchaus in den Hintergrundgesprächen interessant zustande gekommen. Siegfried Prokop hat auch dazu einige neue Erkenntnisse gewonnen, die in dem Buch beschrieben sind. Vielleicht, Siegfried, willst du dazu noch mal was sagen?
Ja, es wird ja jetzt immer gesagt, Ulbricht sei einer der größten Lügner der Weltgeschichte gewesen, denn er hätte am 6. Juni auf die Frage von Annemarie Doher von der Frankfurter Rundschau, ob er die Absicht habe, eine Mauer zu errichten, gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das sei eine Lüge gewesen. Keiner kommt auf die Idee, jetzt von der Aufarbeitungsindustrie zu sagen, der hat die Wahrheit gesagt. Denn im Juni ging es darum, ging es um die Frage Friedensvertrag. Darüber war zwischen Kennedy und Khrushchev in Wien verhandelt worden. Und nachdem es da keine Einigung gab, lautet die Losung, wir machen einen separaten Friedensvertrag. Das heißt, die DDR bekommt die vollen souveränen Rechte über ihren Luftraum. Und dann hätten, und da gab es auch eine entsprechende Note vom Mai, die allen mitgeteilt worden ist, dass dann alle in den Luftraum der DDR einfliegenden Flugzeuge bis 1. August 1961 bei der DDR die Rechte beantragen müssen, dort landen zu dürfen. Das heißt, sie hätten in Schönefeld landen müssen und alle Westberliner, die aus- oder einreisen wollten, hätten durch DDR-Organe sich kontrollieren lassen müssen. Dies wäre natürlich die viel bessere Lösung gewesen als die dann vom Westen erzwungene Mauer. Sie ist folgendermaßen erzwungen worden und auch hier wird wieder nicht die Wahrheit gesagt. Ich frage mich, was sind wir für ein Land? Nämlich darüber, was man vorhatte, hat Franz Josef Strauß in seinen Memoiren 1988 berichtet. Er hat mitgeteilt, dass es vorgesehen war, eine Atombombe auf ein sowjetisches Objekt in der DDR zu werfen, falls diese Schönefeld-Lösung durchgesetzt wird. Aus der Forschung, auch der Aufarbeiter, wissen wir, dass Abfangjägerstaffeln schon bereitstanden, die dann die Flugzeuge, die unerlaubt eindringen, zum Landen gezwungen hätten. Also so weit war das. Wie ist es dann weitergegangen? Darüber berichtet Hans Kroll, der westdeutsche Botschafter in Moskau, der mit Nikita Khrushchev in persönlichen Gesprächen sehr verbunden war. Er ist dann ja dafür auch abgestraft worden später. Aber er teilt mit, dass Khrushchev ihm gesagt hat, dass sie diese Lösung, nämlich die Landlösung, das war die Mauer, eigentlich gar nicht angestrebt haben. Das vorgesehen war die Luftlösung, also Schönefeld. Aber das hätte wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg ausgelöst und deshalb hätte man diese unschöne für das deutsche Volk, er hätte großes Verständnis dafür, dass es eine unschöne Lösung ist mit dem Stacheldraht und mit der dann später gebauten Mauer. Und sie wird auch nicht dauernd bestehen, sondern nur so lange, wie die Ursachen für ihre Entstehung noch vorhanden sind. Das hätte Khrushchev ihm gesagt. Das ist also gedruckt, kann jeder nachlesen. Hans Kroll ist eine ganz schlüssige Erklärung.
Sehr interessant, nachzuprüfen, nachzulesen.
Ist hier auch genau drin.
Mit Quellen übrigens aus dem Bundesarchiv. Interessant ist, jetzt haben wir viel geredet über die DDR und über ihr Sein und Nichtsein. Es geht ja auch vor allem darum, Literatur und wissenschaftliche Literatur dazu zu nutzen, um nach vorn zu blicken. Und das ist zumindest bei uns im Hause eine unheimlich wichtige Aufgabe und eigentlich ein wichtiger Punkt, Augenmerk. Damit sind wir in der Jetztzeit angekommen, Siegfried. Die Ausführungen, die du in 24 Kapiteln für die DDR aufschreibst, sind sehr umfangreich, teilweise sehr, sie muten sehr wie diese Schönefeldlösung sehr unglaublich an. Nichtsdestotrotz sollte man vielleicht ein wenig auch den Mut haben, sich eventuell alternativen Quellen, sag ich mal, auch zu widmen. Damit sind wir bei der Frage, für mich ganz persönlich, DDR 1989, Stichwort eine friedliche Revolution, das ist ja auch so ein Markenname, der geprägt worden ist für einen Umbruch, der vielleicht bestimmte Verhältnisse antizipiert, in die wir in den nächsten Monaten vielleicht auch geraten könnten, vielleicht nicht ganz so friedlich, und insofern ist die Frage von Prokop tatsächlich berechtigt. Es benötigt unbedingt eine Forderung nach einem Diskurs in einer Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Sie alle merken, dass die Verhältnisse sich unheimlich schneller entwickeln, als wir alle das Gefühl haben, dass es gut ist. Man kommt kaum hinterher mit der Analyse, mit der Auswertung und mit der daraus folgenden Handlungsüberlegung als persönlicher Mensch, als Individuum. Folgende These, folgende Frage, und es soll ja auch eine Messe sein, sage ich Ihnen ganz offen, wo wir nicht nur Vorträge halten, sondern auch Ihre Meinungen natürlich hören. Wir brauchen ein Podium aus meiner und aus unserer Sicht, was versäumte Paradigmenwechsel, die in einem Land, was vor 25 Jahren aufhörte zu existieren, geschehen sind, auch jetzt tatsächlich thematisieren. Und das übrigens nicht nur aus der Richtung derjenigen, die in Dresden und in der Heldenstadt und sonst nicht wo auf die Straße gehen und in Berlin, sondern auch aus der Richtung der konstruktiven, humanistischen, progressiven Bürger, die sich an Werten auch dieses Landes, ich sag schon mal dieses Landes Europa, auch wenn das ein bisschen verfrüht ist, aber vielleicht eine Lösung gewesen wäre, orientieren. Das heißt, mehr runde Tische, mehr Meinungen, mehr Zuhören zueinander, mehr Ideen, die sich alle auf der Basis orientieren eines unbedingten notwendigen Grundkonsens, der da humanistische Werte sein können, müssten vielleicht, Menschlichkeit, wichtigste Frage. Und insofern ist natürlich die Geschichte der DDR tatsächlich auch unter diesem Punkt zu beurteilen, mit einer Zwiespältigkeit, wie wir alle wissen. Darüber muss man nicht unbedingt reden, allerdings, wenn man sich die 300x Mauertoten anschaut, oder lassen wir es 400 sein, und ich wage diese These jetzt in vollem Bewusstsein, was ich sage, muss man sich auch zu Gemüte führen, was jeden Tag an anderen Grenzen, EU-Außengrenzen passiert, und insofern ist die Frage tatsächlich zu stellen, und das ist konstruktiv zu betrachten. Sollten wir nicht Kräfte bündeln, um Probleme, die uns in einigen Jahren auf die Füße fallen werden, zu verhindern und vielleicht zum Beispiel die Stichwort Staatssicherheitsbehörde, das sind ja alles Fragen, wo man sich wirklich fragen muss, warum müssen da Millionen von Euro jedes Jahr investiert werden, um nach wie vor eine Alternative, die ja durchaus in der DDR bestanden hat, auch wenn sie nicht fehlerfrei war und überhaupt nicht als Blaupause jetzt unbedingt für weitere digitale Kopien gelten kann. Warum aber investieren wir nicht tatsächlich, und dazu brauchen wir Menschen, die eine Meinung haben, und sie alle haben eine Meinung, sie gehen wählen, hoffentlich. Warum investieren wir nicht mehr Kraft in konstruktive Gruppen? Man könnte zum Beispiel, mein Vorschlag, weiß nicht, was du davon hältst, wenn die Bundesregierung zum Beispiel einmal das Olympiastadion mieten würde und dort alle Bürger einladen würde. Ich bin mir bewusst, wie ironisch das klingt, aber Sie müssen sehen, wir sind in den Zeiten der digitalen Entwicklung unbedingt angewiesen auf den Dialog von Mensch zu Mensch. Ganz wichtig, meine Meinung, und in diesem Sinne ist dieses Buch auch zu sehen. Und so hätte man die DDR auch sicherlich verbessern können und sicherlich auch optimieren können, ausgeschlossen, gar keine Frage. Und sehen Sie mir den im Verhältnis zu Siegfried Prokop, den jugendlichen Leichtsinn nach, das sei mir gestattet. Ausgenommen natürlich die Frage, dass auch im Hintergrund Mächte immer wieder ihre Fäden ziehen und Interessen auf allen Seiten der Macht haben, eine Rolle spielen. In diesem Sinne, Siegfried, bitte ich dich um das Schlusswort und frage dich natürlich, ob du und ob sie und ob du vielleicht einen Vorschlag hast, wie man konstruktiv anders, da wir bloß noch 3 Minuten haben, tatsächlich mit dem Erbe und mit dem Fundus DDR-Geschichte umgehen könnte.
Die Demonstrationen in Dresden haben ja gezeigt, dass es sehr viele Menschen gibt, die von der Wende betrogen worden sind und von Wessis. Es gibt also gar keinen Grund, sagen wir mal, Geschichte als Kränkung von Ostdeutschen zu verbreiten. Mein Appell an die Mächtigen ist, kommt endlich zur Besinnung. Jetzt habt ihr Probleme mit den Türken. Es könnte auch sein, dass das mit den Ossis sich noch zuspitzt. Ich appelliere, kommt zur Wahrheit zurück.
Dankeschön, Siegfried. An diesem Punkt haben wir noch gerade 2 Minuten oder eine, falls es noch eine wesentliche Meinungsäußerung gibt, beziehungsweise ich empfehle Ihnen, es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn Sie Interessen haben, uns nach der Veranstaltung noch anzusprechen. Siegfried Prokop steht zur Verfügung, ansonsten auch gerne 30 Meter weiter nach Osten, Süden, egal, hier runter am Stand G605. Finden Sie den Stand der Edition Bodoni, ein großer, schöner Pappstand mit einem schönen Zitat von Georg Christoph Lichtenberg. Und das sei mir zum Ende gestattet, mehr als das Blei in der Flinte hat das Blei im Setzkasten die Welt verändert. Das sei vielleicht eine, wenn auch naive These, aber schon von Lichtenberg vor einigen Jahrzehnten geäußert, Ihnen mit auf den Weg gegeben. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.